Signore e signori, oggi sera live da Corleone in Sicilia, 3D Giovanni da Germania, Benny e Tom con Piratenplosh. Sponsorizzato da mamma, grazie mamma.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Piratenplausch. Heute reden wir über den Film Der Pate.
Benny, Patrick, meine Freunde, Der Pate.
Auch heute gibt es wieder unsere Spoilerwarnung.
Spoilerwarnung.
When there's blood in your bed from your black horse's head, that's the mafia. When a child gets baptized and some more bosses die, that's the mafia.
Der Pate ist ein US-amerikanischer Mafia-Film aus dem Jahr 1972 mit Marlon Brando, Al Pacino, James Caan und Diane Keaton in den Hauptrollen unter der Regie von Francis Ford Coppola. Produziert wurde der Film von den Paramount Pictures nach einem Roman von Mario Puzo. Der Pate war 11-mal für den Oscar nominiert und hat 3 Oscars gewonnen. Für den besten Hauptdarsteller Marlon Brando, das beste Screenplay und für den besten Film. Außerdem gab es 5 Golden Globes. Hier hat Coppola noch einen Preis für die beste Regie bekommen und der Soundtrack hat auch gewonnen.
Zu Recht.
Tom, erzähl uns doch mal bitte die Handlung von dem Paten.
Okidoki. Der Pate ist die Geschichte der New Yorker Mafia-Familie Corleone. Der Film beginnt im Jahr 1945. Das Oberhaupt Don Vito Corleone, der als Junge aus Sizilien eingewandert ist und von Marlon Brando gespielt wird, nutzt seine vielfältigen Kontakte in Politik und Wirtschaft und auch Gewalttaten dazu, in Anführungszeichen Freunden der Familie Gefälligkeiten zu erweisen und so seine Macht als Mafia-Pate auszubauen und zu erhalten. Als er es ablehnt, in den Drogenhandel einzusteigen und seine Kontakte mit den anderen Mafia-Familien zu teilen, wird er auf offener Straße im Auftrag des Mafioso Solozzo niedergeschossen, überlebt den Anschlag aber. Sein jüngster Sohn Michael, gespielt von Al Pacino, ein Weltkriegsveteran, der eigentlich nie was mit den Aktivitäten seiner Familie zu tun haben wollte, entscheidet sich daraufhin, für seine Familie zum Mörder zu werden. Er schießt Solozzo bei einem Treffen und muss anschließend nach Sizilien fliehen, wo er dann die junge Apollonia aus dem Heimatdorf seines Vaters, Corleone, heiratet, obwohl seine Freundin Kay, gespielt von Diane Keaton, zu Hause auf ihn wartet. Vito Corleone, der Don, erholt sich und möchte Frieden schließen mit den restlichen Mafia-Familien, was ihm aber schwer gemacht wird. Nachdem sein ältester Sohn Sontino, genannt Sonny und gespielt von James Caan, bei einem Hinterhalt ums Leben kommt und auch Michael auf Sizilien nur knapp einem Anschlag entgeht, bei dem stattdessen dann Apollonia stirbt, trifft sich Don Vito mit der Tartaglia-Familie, die mit Solozzo verbündet ist, und schließt trotz alledem Frieden. Michael kehrt aus Sizilien zurück, kommt wieder mit Kay zusammen und übernimmt faktisch die Geschäfte der Familie. Nachdem sein Vater dann an einem Herzinfarkt stirbt, holt er zum Rundumschlag aus und lässt alle Oberhäupter der 4 restlichen New Yorker Familien ermorden und verschont auch abtrünnige Mitglieder seiner eigenen Familie nicht, wie zum Beispiel seinen Schwager Carlos, den Mann seiner Schwester Connie, die von Talia Shire gespielt wird. Die wirft ihm daraufhin vor, ein Mafia-Pate geworden zu sein, obwohl er genau das ja nie wollte. Michael leugnet es ihr und auch seiner Frau Kay gegenüber, die aber dann in der letzten berühmten Szene des Filmes mit ansehen muss, wie er von den restlichen Mafiosi in seinem Arbeitszimmer, dessen Türen sich langsam vor ihr schließen, als neuer Pate begrüßt wird. Und damit endet Teil 1.
Yay! Vielen Dank dafür.
Gerne.
Paddy, erzähl uns was über den Regisseur Francis Ford Coppola, bitte.
Den kennt man nicht.
Nee, ist völlig unbekannt, ich weiß. Ein No-Name-Regisseur.
Francis Ford Coppola hat einige der ikonischsten Filme der Filmgeschichte gemacht und auch geschrieben teilweise. Unter anderem natürlich die Pate-Trilogie, dann der Film Apokalypse Now, Bram Stokers Dracula, der Dialog und Finian's Rainbow, um ein paar zu nennen. Hat unglaublich viele Awards bekommen für seine Arbeit. Wir haben es schon gehört, für Der Pate 2 ein Regie-Oscar, für Pate 1 und 2 den Drehbuchautor-Oscar. Und sowohl für Der Pate und Apokalypse Now hakelte es Golden Globes. Zusammen mit George Lucas hat er die Filmfirma American Zoetrope gegründet. Ich finde, er ist einer der kreativsten Regisseure überhaupt, der es schafft, selbst mit widrigsten Umständen geile Filme zu machen.
Ja.
Immer Ärger mit Don Vito.
Ey, Alter, das finde ich ja jetzt mal mega hammer scheiße, ey. Du kommst hier in meine Show am Tage meiner 18. Scheidung und willst von mir, dass ich Johnny Fontane zum Superstar mache. Der kann ja nur Olivenöl in seine Haare schmieren, so wie du. Und dann huckelt der da so ein bisschen auf der Bühne rum, ey. Weißt du, was der Unterschied zwischen dem und Haufen Scheiße ist? Der Haufen. Du sitzt ja jetzt da und verlangst da was von mir mit deinem Wattebäckchen. Ich meine, du siehst aus wie mein Mopsi zu Hause. Und da meine ich nicht meine Freundin, verstehst du das? Eine Single für Johnny Fontane ist schon in der Mache. Kein Problem, okidoki. Und Dieter düst mal los, ne?
Wer mag anfangen? Mag ich den Film nicht?
Ich weiß nicht.
Benny hat sehr selten angefangen bisher. Eigentlich könnte auch Benny mal anfangen.
Okay. Ja, ich mag den Film. Ich finde ihn hervorragend inszeniert. Die Schauspieler sind durch die Bank weg großartig. Das Lichtsetting und die Kamera gefallen mir gut. Der Schnitt ist fantastisch.
Oh ja.
Zwei Szenen haben mich sehr berührt. Beide aus einer schauspielerischen Sicht. Eben wenn Michael den tatsächlichen Mord begeht oder den Doppelmord in dem Restaurant. Ja. Man denkt, er zögert. Es geht alles glatt. Er findet die Waffe tatsächlich im Klo, aber er wartet.
Er wartet auf den Zug.
Exakt. Er setzt sich hin und wartet, bis der nächste Zug kommt, damit man von außen die Schüsse nicht so deutlich hört.
Ja.
Das finde ich großartig gespielt. Und die andere Szene von Marlon Brando finde ich auch unglaublich berührend, wenn er eben am Herzinfarkt stirbt, mit dem Enkel im Garten tollend. Die berühmte Orange, die er sich zwischen die Zähne klemmt. Orangen sind im Film ja auch immer ein Zeichen dafür, dass ein Mord oder ein Tod passiert oder nahezu passiert.
Ja.
Eben wenn er das erste Mal angeschossen wird und fast tödlich verletzt wird, kauft er sich Orangen. Und jetzt steckt er sich Orangen in den Mund, erschreckt damit seinen Enkel und er stirbt an seinem Herzinfarkt. Und der Schnitt, so bezeichnend, man weiß genau, was passiert. Er liegt, er bleibt liegen, das Kind rennt weg und man hört Kirchenglocken und es geht zur Beerdigung. Und jeder weiß, was passiert ist, ohne dass es ausgesprochen wird. Das finde ich ein großartiges Stück Film.
Mhm.
Ein bisschen entgegen unserer heutigen Sehgewohnheiten wird mir die Wandlung, die Al Pacinos Figur durchmacht, etwas zu wenig gezeigt. Also vom liebevollen, sympathischen Außenseiter der Familie, der nichts mit den Geschäften seines Vaters zu tun haben möchte, wird er dann relativ schnell der neue Pate und diese eigentliche Veränderung seines Charakters passiert quasi offscreen. Also man merkt irgendwie, da müssen Jahre vergangen sein, aber man kriegt nicht wirklich eine Veränderung in seinem Charakter mit, die auf der Leinwand passiert, sondern das passiert alles irgendwie nebenbei. Und heutzutage würde man, glaube ich, den Film ganz anders machen. Da würde man viel mehr darauf eingehen, was das mit ihm persönlich macht. So verliert er, finde ich, auch an Sympathie über den Film.
Total.
Ich finde, am Ende hat er jegliche Sympathie verloren, weil er kaltblütig und nicht mehr wirklich nett ist, auch zu seiner Frau nicht.
Mhm. Mir gefällt der Film jetzt nach einem frischen Gucken noch mal besser als vorher. Ich habe den das letzte Mal, glaube ich, vor 6-7 Jahren gesehen und da fand ich den gar nicht so toll, muss ich ehrlich sagen. Da fand ich den sehr langatmig und auch ein bisschen langweilig stellenweise und dachte mir so, ja, okay, ist wahrscheinlich einfach der Zeit geschuldet, in der er gemacht wurde. Ich glaube aber schlichtweg, dass ich da einfach noch nicht wirklich bereit war für etwas wie Der Pate. Schauspielerisch war ich schon damals hin und weg. Ich bin ein Riesenfan von sowohl Pacino als auch von Marlon Brando. Aber der Film an sich hat mich damals nicht so gecatcht. Und jetzt, gestern beim Gucken, habe ich immer mehr angefangen, diesen Film toll zu finden. Weil ich immer gemerkt habe, was Coppola da eigentlich alles veranstaltet hat, ohne dass man es groß merkt. Die heutigen Sehgewohnheiten sind halt so, dass man Kniffe und inszenatorische Dinge sehr, sehr klar mitbekommt, weil sie teilweise sehr ausgestellt sind. Und da ist alles sehr subtil. Gerade die erste Sequenz mit der Hochzeit, das ist mir nie so aufgegangen. Aber wie genial ist das eigentlich, dass die Hochzeit, grelles Tageslicht, alle sind glücklich, Musik läuft, alle sind happy. Und gleichzeitig passiert im dunkelsten Kämmerlein und hinter geschlossenen Türen und geschlossenen Rollläden passieren diese Deals, wo Menschen eingeschüchtert oder ihnen Gewalt eingetan werden soll oder umgebracht werden sollen. Und das ist ja auch ein Teil des Stils vom Paten, dass der teilweise so unterbelichtet ist vom Bild, dass man teilweise überhaupt nichts sieht. Aber es ist, wo man sich drüber aufregen kann auf einer Seite. Auf der anderen Seite ist es ein großartiges Stilmittel.
Ich finde es großartig,
um genau das herauszustellen.
Paramount wollte, also das Studio wollte, dass das heller ist. Und der Regisseur und der Kameramann haben darauf bestanden, dass der Film so dunkel ist, wie er ist. Und schließlich hat dann das Studio das eingelenkt.
Perfekt.
Was ich witzig finde, eine Sache, die Szene, wo Michael und Kay zur Hochzeit kommen und an dem Tisch sitzen, wurde nachts gedreht.
Ach was?
Echt?
Der Kameramann hat Coppola dafür verflucht, dass er so viele Lampen aufstellen musste, dass es so aussah, als wäre es tagsüber. Aber
das ist ja der Hammer.
Wurde die Szene, war das eigentlich ein Nachtdreh.
Eine Szene, die mich immer wieder sehr beeindruckt, die ich immer wieder gerne sehe auch, ist die Szene, in der Tom Hagen, Vito Corleone, sagt, dass Santino erschossen wurde. Und Marlon Brando als Vito Corleone dort zusammengesackt in seinem Sessel sitzt und diesen Moment hat. Den finde ich so schön.
Stimmt.
Mhm.
Tom.
Ja, dann mache ich weiter und übernehme gerne euer Prinzip mit den Szenen, die euch am meisten berührt haben, weil, also vorweg gesagt, ich liebe den Film auch, genauso wie ihr, eben hauptsächlich auch aufgrund mancher Szenen, die derart ikonografisch sind und so toll gemacht, dass man sie nie wieder vergessen kann. Und für mich gehört zum Beispiel der Beginn des Films zum Besten, was hier gemacht wurde. Diese Großaufnahme auf den Mund von Bonacera, der erste Satz, den er sagt: Ich glaube an Amerika. I believe in America. Das steht wie ein Fanal über dem ganzen Film. Und dann spricht er weiter, Bonacera, klärt den Paten darüber auf, was ihm passiert ist, respektive seiner Tochter passiert ist und warum er jetzt Hilfe möchte von Vito Corleone. Und währenddessen zoomt die Kamera zurück, ich glaube sogar unter der Hand von Vito Corleone vorbei, der dann, als Bonacera in Tränen ausbricht, nur leicht mit den Fingern wackelt und dann kommt sofort einer von rechts reingelaufen und bringt Bonacera einen Schnaps zur Beruhigung. Also es wird sofort etabliert, was für eine Figur Vito Corleone ist und was er für eine Macht besitzt. Und das einfach nur durch diese ruhige und, man muss wirklich sagen, mittlerweile legendäre ikonografische Machart dieser Szene.
Stimmt, ja.
Er hat diese weiße Katze im Schoß, die er da streichelt.
Die Katze war übrigens nicht geplant. Die war einfach am Set und Brando hat dann angefangen, mit der zu spielen.
Ah. Die war so entspannt, dass die meisten der Lines von Marlon Brando im Nachhinein nochmal nachsynchronisiert werden mussten, weil sie so laut geschnurrt hat.
Oh. Oh. Ich liebe Katzen.
Ja.
Ich liebe Hunde, aber egal.
Beides.
Ich liebe, genau wie ihr, die schauspielerische Leistung der Darsteller. Ich könnte mir Marlon Brando wirklich auf ewig angucken, dieses zurückgenommene, tolle Spiel, was er da hat. Ich mag auch Al Pacino, was sich in seinem Gesicht abspielt, diese Wut, die er ganz oft in sich aufbaut und die du nur in den Augen siehst, bevor sie dann, vor allem im zweiten Teil des Films passiert das oft, ausbricht in Geschrei. Ich finde den Film spannend. Natürlich ist die Mafia und dass das Ganze innerhalb der Mafia spielt, die Grundvoraussetzung, von der der Film ausgeht. Und ja, und dann ist es im Endeffekt ein Entwicklungs- und Familiendrama, weil es auch sehr darum geht, was dieses System aus Michael macht. Es ist eine schwierige Geschichte, also, und es ist nicht alles moralisch eindeutig. Was nicht heißen soll, dass ich die Mafia toll finde. Muss ich dazu sagen. Nein, abschließend, toller Film. Ich liebe ihn, einer meiner All-Time-Klassiker.
Auch auf sehr vielen Listen als Nummer 1 oder in den Top 10 vertreten. American Film Institute ist er auf Platz 3 der All-Time Best Movies.
Ja, und das berühmte Zitat von Don Vito Corleone, ich werde ihm ein Angebot machen, was er nicht ablehnen kann, ist auf Platz 2 der Top 100 besten Filmzitate vom American Film Institute.
Ja.
Immer Ärger mit Don Vito.
Au, Vito! Warum so ernsthaft? Vor nicht allzu langer Zeit hätten all diese Tartaglias und Solozzos und so weiter sich nie getraut, sich mit dir anzulegen. Was ist passiert? Sind dir die Eier abgefallen? Nicht verzagen, Joker fragen. Wir bringen sie einfach alle um.
Reden wir ein bisschen über die Schauspieler.
Yeah.
Schauspieler.
Für die Rolle des Michael Corleone gab es einige Schauspieler, die sich dafür beworben haben und die vorgesprochen haben dafür. Mhm. Unter anderem Martin Sheen und Dean Stockwell.
Robert Redford auch.
Coppola wollte Robert Redford von Anfang an nicht haben. Aber Alain Delon, Burt Reynolds.
Robert De Niro.
Robert De Niro, Jack Nicholson, Dustin Hoffman, Warren Beatty.
Auch Al Pacino hatte einen sehr, sehr schwierigen Stand. Das Studio wollte Al Pacino nicht, weil er ein absoluter No-Name war. Sie hätten lieber einen Star gehabt, den man schon kennt. Aber Coppola hat auf Al Pacino bestanden und Pacino hat selber mal in einem Interview gesagt, er war immer wieder schweißgebadet im Bett und hat gedacht, am nächsten Tag ist er arbeitslos.
Es ist so beruhigend, dass es auch solchen krassen Kollegen so geht irgendwie.
Wenn ihr wollt, reden wir ein bisschen über die einzelnen Performances von Marlon Brando, Al Pacino.
Und den Rest. Was gibt's über Marlon Brando zu sagen? Marlon Brando war eine Schauspiellichtfigur gewesen. Er hat halt damals vor allen Dingen mit dem Film A Streetcar Named Desire, auf Deutsch Endstation Sehnsucht, einen Schauspielstil in Filme gebracht, den es vorher so nicht gab. Und zwar war dieser Schauspielstil naturalistisch. Marlon Brando war aber zu der Zeit, wo Der Pate gedreht werden sollte, absolut als Kassengift und als schwierigster Schauspieler aller Zeiten verschrien. Und das auch zu Recht. Marlon Brando hat sich in seiner Karriere extrem viele Fauxpas geleistet. Unter anderem, dass er seinen Text nicht mehr gelernt hat, was auch in Der Pate noch der Fall war. Er hat nur noch von riesengroßen Texttafeln seine Lines abgelesen.
Und wenn man es weiß, dann kann man es auch merken, finde ich.
Ja, also dann man kann es beobachten.
Und es erklärt, finde ich, auch einige der Löcher, also die Zeit, die er sich nimmt zum Schauspielern, kann man einerseits als großartig betrachten, andererseits kann man auch denken, fuck, wie ist mein Text,
Dazu kann man gleich einhaken, Francis Ford Coppola musste ja unglaubliche Überzeugungsarbeit beim Studio leisten, Marlon Brando zu besetzen und wollte einen Screentest mit Marlon Brando machen und Brando hat sich geweigert, einen zu machen. Weil er gesagt hat, entweder du gibst mir die Rolle oder halt nicht, aber ich mache keinen Screentest. Also hat Coppola ein Kamerateam unterm Arm genommen und gesagt, wir fahren jetzt zu Marlon Brandos Haus. Ihr versteckt euch in den Büschen und filmt durchs Fenster, während ich mit ihm die Rolle probe, mit ihm darüber spreche. Das haben sie auch gemacht. Und dieses
Hollywoods Next Mafia Party.
Und dieses Footage hat er dann dem Studio gezeigt und die waren dann waren sie überzeugt. Okay, ja doch, Marlon Brando spielt das. Ganz klar.
Überhaupt mit Brando zu drehen, war für viele Kollegen wohl sehr aufregend. Luca Brasi, der am Anfang seinen Text übt auf der Veranda vor dem Haus, um Corleone zu danken, war so nervös in der Szene mit Marlon Brando, dass er seinen Text nur stammeln konnte und einiges verdreht hat. Letztendlich gefiel das Coppola aber so gut, dass die Szene auf der Veranda, wo er den Text übt, den er dann Brandos Figur sagen will, im Nachhinein gedreht hat, um das zu etablieren oder zu erklären, warum Luca Brasis Figur so nervös ist.
Immer Ärger mit Don Vito.
Sag mal, Bert, wir sind doch Freunde, oder?
Ja.
Wir sagen uns alles.
Ja, Ernie.
Auch die schlimmen Sachen.
Kommt drauf an.
Und wenn etwas im Busch wäre, würdest du es mir immer sagen.
Komm zum Punkt, Ernie.
Warum sagt uns der nette Mann mit den Hamsterbacken und der rauen Stimme hier, wir sollen Samson und Tiffy umbringen?
Ernie, das Leben besteht nicht nur aus Quietscheentchen und Kuchenbacken. Was glaubst du, warum du seit Jahren unbehelligt in der Sesamstraße Seifenblasen pusten und Eier schaukeln kannst? Einer von uns muss sich die Hände schmutzig machen oder polt auch du. Also nimm die Waffe und halt die Klappe.
Aua, Bert.
Was ich großartig finde, ist, dass Marlon Brando sich im Vorhinein dann doch sehr viele Gedanken über seine Figur gemacht hat. Er hat optisch an eine Bulldogge gedacht und schauspielerisch hat er sich an einem Mafia-Boss oder beziehungsweise stimmlich hat er sich an einem Mafia-Boss orientiert. Und Tom, du möchtest noch was zu der Art, zu der optischen Verwandlung Marlon Brandos sagen. Genauer gesagt zu seinen Backen.
Ja, zu seinen Backen. Und zwar musste ich etwas dazulernen. Ich habe ja, wie ihr Jungs wisst und vielleicht auch einige Zuhörer schon mal gehört haben, ich mache ja ab und zu den Paten mal nach in unseren Sketchen und habe mir dafür wahlweise ein bisschen Watte oder ein paar Oliven in den Mund gesteckt und habe tatsächlich gedacht, zumindest die die Watte hätte Marlon Brando selber auch benutzt. Hab dann rausgefunden, nein, er hat sich von einem Zahntechniker extra ein Mundstück anfertigen lassen, was er dann immer trug. Und dieses Mundstück kann man heute auch im Museum of the Moving Arts in New York City betrachten, weil es da ausgestellt ist, was ich sehr schön finde. Also falls ich mal irgendwann nach New York komme wieder, gehe ich da hin und gucke mir das an und weiß dann, das hatte Marlon Brando im Mund. Sehr schön.
Davon abgesehen war Marlon Brando am Set ein ziemlicher Spaßvogel. Nämlich, es gibt im Englischen den Ausdruck to moon oder mooning. Das bedeutet, dass man seinen blanken Hintern zeigt. Und das war wohl ein häufig verbreiteter Scherz, den sie sich am Set erlaubt haben. Nämlich haben damit James Caan und Robert Duvall angefangen. Al Pacino auch. Den Titel Moon Champion hat dann letztendlich aber Marlon Brando gewonnen. Und zwar hat er auch tatsächlich so einen Boxergürtel dafür bekommen. Das war nämlich während des Drehs der Hochzeitsszene, wo über 400 Statisten an dem Set standen und warteten, dass es losgeht. Und Marlon Brando und Robert Duvall zogen blank. Und
es war vorbei.
400 Leute, Cast und Crew, mussten einfach nur lachen.
Geil.
Und James Caan hatte das gemerkt als einziger und schrie, nein, 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 nicht hier. Und gut, es gab ein paar ältere Frauen am Set, die fanden das wohl nicht die feine Art.
Ach was.
Ja, und daraufhin hat Brando eben den Boxergürtel für Moon Champion gewonnen.
Es ist auch sehr schön, dass er den angenommen hat und dann hingegen den Oscar, den er bekommen hat, dann nicht.
Was hat es damit auf sich, Tom? Erzähl es uns.
Er ist selber gar nicht zur Preisverleihung erschienen und hat dann an seiner Stadt eine junge Ureinwohnerin, eine junge amerikanische Ureinwohnerin namens Little Feather, auftreten lassen, die für ihn den Preis tatsächlich abgelehnt hat und dann auch eine Begründung hat verlesen lassen, warum er das nicht tut. Denn er hat gesagt, dass er auf die Situation, die immer noch schlimme Situation der amerikanischen Ureinwohner aufmerksam machen wollte und ja, solange sich das nicht bessere, er diesen Preis auch nicht annehmen wolle. Ja, ein kleiner, wenn man so will, Politskandal bei der Oscarverleihung.
Das Video tut auch ein bisschen weh, weil sie tatsächlich ausgebuht wird teilweise vom Publikum.
Echt? Oh, krass.
Ja. Okay.
Ja, das ist heftig. Wer auch nicht bei der Oscarverleihung war, war Al Pacino, weil er sauer war, dass er nicht für den Oscar für den besten Hauptdarsteller nominiert wurde, sondern nur für den Oscar für den besten Nebendarsteller. Denn sein Argument war, Marlon Brando ist gar nicht so häufig im Film zu sehen wie ich. Was tatsächlich stimmt, denn Marlon Brando hat Screentime von unter einer Stunde. Aber mir kommt es ein bisschen zickig vor.
Ja, das ist zickig.
Wenn ich ehrlich bin.
Immer Ärger mit Don Vito.
Hör mal, Vito, Schätzelein. Weißt du Bescheid, ich bin eine große Nummer in Grevenbroich, ja. Und wenn überhaupt, dann bekomme ich Schutzgeld und dann zahle ich keins an dich. Weißt du? Hallo, wer ist das denn da? Apollonia, das ist aber auch ein wilder Hase und das ist meine Kragenweite, ne? Hallo, ich bin der Horst, ich bin Single, weißt du? Spaß muss sein.
Wer auch ein bisschen zickig war, über wen wir reden müssen, ist Frank Sinatra tatsächlich, denn der hat sich durch die Figur des Johnny Fontaine in dem Film, die tatsächlich ein bisschen an ihn erinnert, derart verunglimpft gefühlt, dass er versucht hat, den Film zu verhindern und unter anderem mit Sammy Davis Jr. gemeinsam Geld gesammelt hat, um das durchzusetzen. Ist ihm aber nicht gelungen.
Mhm.
Um auch mal ein bisschen Kritik zu üben an diesem sonst großartigen Film, möchte ich mal eine Performance erwähnen, die mir stellenweise nicht so gut gefällt. Und zwar ist das die von James Caan als Sonny. Diese Prügelszene auf der Straße ist wirklich einfach gar nicht gut. Es gibt eine Stelle, also die ist schlecht performt. Es gibt eine Stelle, wo man ganz deutlich sieht, wo die Faust von Sonny wirklich meilenweit am Gesicht von Carlos vorbeifliegt.
Worüber wir auch reden müssen, wenn es darum geht, dass der Film kritisiert worden ist, dann müssen wir über die Szene mit dem Pferdekopf im Bett des Filmmoguls sprechen. Da gab es einen riesen Eklat drum, dass war nämlich ein echter Pferdekopf, der da im Bett lag. Aber das Pferd wurde eben nicht für den Film getötet, sondern es war tatsächlich ein totes Tier, beziehungsweise ein sowieso geschlachtetes Pferd. Ist ein bisschen was anderes als beim Weißen Hai, wo wir das auch hatten, wo dieser Hai tatsächlich für den Film geschlachtet wurde. Bisschen was anderes.
Ja. In Bezug auf die Kritik Worüber wir auch noch reden müssen dann, ist, dass dem Film von manchen Seiten vorgeworfen wurde, dass er das Mafiatum in gewisser Weise verherrlicht und glorifiziert. Mhm. Zumindest war das damals so, als der Film rauskam. Oder anders gesagt, die Mafia hat sich erst sehr dagegen ausgesprochen, dass der Film gedreht wird. Aber als es dann soweit war und der Film da war, haben sich den viele Mafiosi zum Vorbild genommen und haben eigentlich gesagt, cool, wir wollen eigentlich alle genauso sein wie die Familie Corleone in dem Film.
Ich finde allerdings nicht, dass der Film die Mafia glorifiziert. Wir haben jetzt diese Figuren eingeführt, zum Beispiel von Vito Corleone. Der Mann setzt durch, was er will, mittels Einschüchterung und Gewalt. Und das macht ihn zu eigentlich einer sehr, sehr einschüchternden Figur.
Aber er wirkt sympathisch. Die Figur ist Sympathieträger in dem Film.
Er wirkt sympathisch, aber wenn man seine Taten ansieht, glorifiziert das für dich überhaupt nicht.
Naja, aber gerade weil er eben so sympathisch dargestellt wird und so mondän, kann man ja, finde ich, durchaus darüber diskutieren, ob das nicht glorifizierend ist. Also ich empfinde das auch nicht so, aber das ist durchaus ein Punkt, der ist nicht ganz von der Hand zu weisen, finde ich.
Eben, ich finde auch, ich bin auch nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass der Film das nicht verherrlicht. Es ist aber bei allen Gangsterfilmen so oder bei allen Filmen, die die Gewalt auf eine Art und Weise darstellen, wo man sagt, das ist kein Antikriegsfilm zum Beispiel oder so. Es ist auf keinen Fall ein Anti-Mafia-Film. So, ja. Man kann das nicht sagen. Insofern.
Nee, das nicht. Aber er macht zumindest nicht das, was andere Mafia-Filme machen, nämlich das Gangstersein als cool darstellen.
Nicht in der Form, wie das zum Beispiel Goodfellas macht, da hast du recht. Ja. Hm.
Schicksalsstunde mit Madame Mimosa Mamuschka Mustermann.
Willkommen bei Madame Mimosa Mamuschka Mustermann. Sagen Sie nichts. Städte machen Sie neurotisch?
Entschuldigung, aber nein. Mein Name ist Kay Adams. Ich meine Kay Corleone.
Schon wieder falscher Film.
Ich komme wegen meines Mannes, Michael. Er hat gerade ein Familienunternehmen übernommen und ich habe Angst, dass seine Geschäfte unserer Beziehung schaden könnten. Ich will nur wissen, ob es eine Zukunft für Michael und mich gibt oder nicht.
Ah, der Klassiker. Ich habe verstanden. Nun gut, ich lese, woraus lese ich denn? Ich lese aus dem Inneren der Fische. Sind Sie bereit? Ich beginne.
Schatten umziehen sein Gesicht. Das Öl tropft von seinem Haupte. Er macht die Schwester der Schiebermütze zur Witwe, doch dreimal steht er Pate. Er weiß, dass du es warst und es bricht ihm das Herz. Im Auftrag des Teufels durchschwimmt er die 13 Ozeane der Liebe. Er begrüßt den kleinen Freund, blind folgt in den Duft der Frauen. Die Hitze des irischen Mannes bringt Gerechtigkeit für alle. Edeka! Edeka!
Okay, und wie soll mir das weiterhelfen?
Runter, Signora Corleone! Die Butana weiß zu viel! Macht es hier fertig!
Mimosa, Vorsicht! Los, raus hier!
Dr. Love, du hast mich gerettet.
Das war doch gar nichts, Mimosa.
Komm her, du.
Oh, Mimosa.
Sag mal, hast du Tomatensuppe verschüttet?
Oh, Natascha, her, da wurde ich wohl angeschossen. Ich blute.
Schlaf gut, süßer Prinz. Mimosa kümmert sich um dich.
Die drei von der Planke. Angebot und Nachfrage. Ich mache dir ein Angebot, das ich nicht annehmen kann. Annahme verweigert. Rücksendung erfolgt. Das wird teuer. Teure Pferde machen auch Mist. Mistkäfer, flieg.
Dein Sohn zog in den Krieg.
Ich krieg die Tür nicht zu, dann lass sie offen.
Offen gestanden hast du zugelegt.
Das kommt von den Orangen. Orangen sind rund.
Das Runde muss ins Eckige.
Die Eckpfeiler der Gesellschaft. Der ehrenwerten Gesellschaft.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Gebührenfrei telefonieren.
Telefone hatten früher eine Scheibe.
Scheibenkleister. Gleiches Kleisterstunde.
Na dann, buona notte.
Bam, 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 bam. Elfriede und Gisella
in Sizilien.
Sieh, Brondo.
Ei, Elfried.
Ei, Gisella.
Na, was macht der Dorschfall?
Na, 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 na. In Italiano, per favore.
Cosa fa la diarrea?
Corre, corre, corre.
Du alte Streberin.
Yo. Und?
Ich muss dir was erzählen.
Hast du dir vom Galante Giovanni aus dem Sprachkurs dein Vokabeln abfragen lassen?
Nein! Och, Elfried, du liederliches Ding, du! Mach dir mal bloß keine Hoffnungen. Das wird keine Sizilienreise wie beim letzten Mal.
Ach ja, 1946.
Jo, aber nu haben wir es 2020.
Amore, Rotwein und Pasta di Mandorla.
Wasser, Weißbrot und Seniorenreisegruppe.
Schee.
Schee billig immerhin. Jedenfalls, du erinnerst dich an den Clemens und seine Pflegerin.
Jo.
Das ist vorbei. Und nu will der Clemens plötzlich mit uns mitkommen.
Was?
Der Clemens nervt, aber ich kann ihm nicht entwischen.
Der Clemens schläft bei den Fischen?
Och, Elfried. Naja, das wäre ja die Lösung, aber...
Der Giovanni ist mir sowieso noch eine Gefalle schuldig.
Du alte Schabrack, was hast du vor?
Frag mich niemals nach meine Geschäfte, Gisella.
Aber...
Lieb mich einfach so, wie ich bin.
Hättest du das auch geklärt?
Bom, 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 bom.
Elfriede und Gisella!
Der Tipp zum Schluss. Wenn euch der Pate Teil 1 von Francis Ford Coppola gefallen hat, könnten euch auch andere Filme interessieren, die sich im Genre der Mafia-Filme bewegen. Martin Scorsese hat hier gleich dreimal großartige Filmgeschichte geschrieben und Filmkunst inszeniert. 1990 mit Goodfellas, mit Ray Liotta, Robert De Niro und Joe Pesci. 2006 mit The Departed, mit Leonardo DiCaprio, Matt Damon und Jack Nicholson. Und in seinem neuesten Film The Irishman von 2019 sind Robert De Niro, Al Pacino und Joe Pesci nochmal zusammen auf der Leinwand zu sehen. Das war die 11. Episode von Piratenplausch. Wenn euch gefällt, was ihr hört, liked uns, folgt uns auf Instagram und Facebook, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts, empfehlt uns gerne an eure Freunde und Familie weiter. Bis bald!
Immer Ärger mit Don Vito.
Freunde, Freunde, beleidigt nie wieder meine Intelligenz, denn das macht mich sehr böse. Vito war, ist und wird nie der echte Pate sein. Ich werde dir ein Angebot machen, das dich zum Schmelzen bringt. Entweder deine Unterschrift oder dein Gehirn landet auf dem Vertrag. Da bin ich eiskalt. Für Gerechtigkeit müsst ihr zu Don Olaf.